Beziehung. Die kleinste Zelle der Revolte. Staffel 3 der Podcast-Reihe Die Revolte beginnt auf Gut Holmicke.
Kinder gar nicht. Das habe ich schon so für mich irgendwie festgelegt.
Warum?
Für mich tatsächlich so ein Ding, so ich sehe es irgendwie in meinem Leben nicht kommen, dass ich irgendwie mal so erwachsen werde, dass ich das Gefühl habe, ich kann mich um ein Kind kümmern.
Und dann zieht sich das natürlich und man spinnt das so durch und man ist in irgendeiner Beziehung und denkt so, ach, kann ich mir das mit der Person vorstellen? Die Person sagt dann, hey, nee, ich habe gar keinen Bock auf Kinder, was dann? Dann trennt man sich aus diversen Gründen. Dann kommt man mit der nächsten Person zusammen und denkt sich so, hey, mit dir würde ich es aber gern machen, weil ich bin jetzt Anfang Mitte 30 und irgendwie gerate ich jetzt schon so ein bisschen unter Pressure.
Also ich glaube, was es für mich ganz stark ausmacht, ist tatsächlich, auch wenn ich sonst überhaupt nicht biologistisch an Elternschaft und so rangehe, aber für mich ist es extrem, wir waren halt mal eins. Und dieser Prozess zu lernen, dass wir das nicht sind, das muss ja das Kind lernen und das muss die Mutter irgendwie ganz genauso lernen. Und ich merke so, nach 5 Jahren ist das auf jeden Fall nicht abgeschlossen. Und wenn ich mir meine Mutter angucke, wie sie sich mir gegenüber verhält, dann denke ich, okay, ich glaube, die Mutter lernt es nie.
Nee, gar nicht. Das war eigentlich auch für uns ganz cool. Ich fand es auch eh, weil dieses typische Modell, so der Mann geht arbeiten, die Frau kümmert sich um die Kinder. Das heißt, dieses 0815-Ding. Aber gut, ich meine, vielleicht argumentieren wir da manchmal auch aus einer Luxusposition heraus, weil wir halt auch wahrscheinlich als Akademiker oder Selbstständige halt uns das leisten können. Vielleicht können das andere gar nicht. Alter, geht das halt gar nicht. So.
Es ging ja auch, also ganz viele Konflikte gingen ja auch so um dieses plötzlich mit Kind und irgendwie verändert sich auf einmal die Idee von, wie wir miteinander leben, total krass. Und ich hatte so die ersten 2 Jahre waren total krasse Auseinandersetzungszeit, wo es ganz viel auch um meine Rechte, vielleicht ein bisschen komisch, mein Raum irgendwie für mich und in der Beziehung und so.
Und in romantischen Zweierbeziehungen, das ist halt, also natürlich haben die Männer dann mein Kind irgendwann mal kennengelernt. Und das war dann einfach halt, dadurch, dass mein Kind ja eine feste Vaterfigur hat, war das dann einfach, ist, glaube ich, dann mein Beziehungspartner einfach so ein Freund geworden meines Kindes. Also da gab es nicht jetzt irgendwie Ersatzpapa-mäßig oder was auch immer man darunter versteht, sondern, und natürlich waren es aber auch Personen, wo es um strukturelle Hilfe ging, so, ne? Also die haben dann auch schon Verantwortung mit übernommen. So, ich muss länger arbeiten, hast du Lust, mein Kind abzuholen und zu betreuen? Und das habe ich schon auch so gelebt. Also man hatte dann schon so klassisches familiäres Verhältnis in der Zeit, in der man zusammen war.
Ja, das waren nur wenige Monate, wo das Kind nicht da war. Oder beziehungsweise noch nie sichtbar war. Mhm. Ansonsten war es eigentlich immer aktuell und immer da, nur ist damit gewachsen.
Im Endeffekt auch war schön. Ja schon die Entscheidung für eine Partnerschaft hat sich ja auch schon das Thema gedreht. Für mich war die Entscheidung zu sagen, wir sind jetzt zusammen, wir gehen jetzt dieses Projekt Partnerschaft ein, war ja auch eng damit verbunden, Matthias auch bewusst zu machen, worauf er sich jetzt einlässt. Ne? Ich bin jetzt keine Frau ohne ein Kind, also das Kind war ja schon immer ein Teil dann von mir.
Und damit ein Hello again nach einer ewigen Pause. Willkommen zurück. Heute sind wir wieder mal in trauter Zweisamkeit. Das heißt also nur ich, Eva, und
ich, Lotte.
Yes. Und das heißt, wir begrüßen euch nach unserer leider doch sehr langen Corona-Quarantäne-Pause. Bettlägerigkeit zur 8. Folge unserer 3. Staffel Beziehung.
Die kleinste Zelle der Revolte. Und in dieser 8. und 9. Folge, Achtung, es wird wieder eine Doppelfolge, geht es, wie ihr vermutlich schon aus den Anfangseinspielern rausgehört habt, um das große, widersprüchliche, alles oder nix Thema Kinder.
Ganz genau. Und wo wir gerade noch so ein bisschen am Vor- und Einleitungsgeplänkel sind, also wen es interessiert und wer noch nicht reingehört hat, Staffel 1 und 2 sind auch, ich würde sagen, formidable, super spannende Staffeln. Da geht es dann viel ums Mann bzw. Frau sein in dieser Gesellschaft. Und hier an der Stelle auch explizit, wenn wir von Männern und Frauen sprechen, denken wir auch Transmänner und Frauen mit.
Ja, und irgendwie hängt ja das, was wir hier so seit 3 Staffeln fabrizieren, auch alles thematisch miteinander zusammen. Ergänzt sich, wiederholt sich, baut aufeinander auf und ergibt einfach ein stimmiges Ganzes.
Ganz genau. Und deshalb kommen wir auch heute zu einem dieser Themen, die bereits mehrfach in den vorausgegangenen Staffeln angeklungen sind und auch in verschiedenen Kontexten eine Rolle gespielt haben, nämlich, wie Lotte das gerade schon gesagt hat, das Thema Kinder und diesmal zentral im Kontext von Beziehungen.
Ja, ja, Kinder, ein großes, spannendes Feld und Spannungsfeld mit vielen Unter- und Nebenher-Themen, die da auf die eine oder andere Weise mit reinspielen und irgendwie schon auch ein sehr polarisierendes Thema.
Auf jeden Fall. Also, weil es gibt nur Kinder, ja oder nein. So ein Dazwischen, also gibt es vielleicht in der theoretischen Abwägung, aber in der Praxis halt nicht.
Nee, das stimmt wohl. Aber ja, weitere Themen wären da zunächst sowohl der Kinderwunsch als solcher und dann die Frage danach, ob er, also eher dieser Kinderwunsch, innerhalb einer Beziehung realisiert wird, beziehungsweise realisiert werden kann und wie das dann alles jeweils aussehen soll. Also Fragen danach, ob und in welchen Konstellationen man Kinder bekommen und großziehen möchte.
Ja, oder auch die Frage, was passiert, wenn der Kinderwunsch unerfüllt bleibt? Also wie wird dann damit umgegangen? Oder was passiert, wenn er erfüllt wird, sich aber doch nicht als die große Erfüllung herausstellt oder sogar unglücklich macht?
Genau, und dann ja schon auch noch das Thema der Uhr, die nicht tickt, also quasi der Nicht-Kinderwunsch und wie damit vor allem auch gesellschaftlich umgegangen wird. Also was, wenn sich ganz bewusst gegen Kinder entschieden wird, denn das kann ja vor allem für viele Frauen ein ziemlich brisantes Thema sein oder werden.
Ja, also in jedem Fall die Annahme, dass Kinderkriegen zum Leben, also vor allem zum Leben einer Frau dazugehört, ist schon krass verbreitet. Und Frauen, die sich dagegen entscheiden, werden in jüngerem Alter ja eher belächelt, so à la, naja, du wirst deine Meinung schon noch ändern.
Ja, und dann habe ich mich auch mit das Sterilisation-Thema auseinandergesetzt, weil dann dachte ich, wegen diesem Stress immer von schwanger zu sein, dann hatte ich, ja, wenn ich das so ein OP mache, dann habe ich nicht mehr diesen Stress und so. Und da war ich beim Frauärzten und es war richtig schrecklich. Und die war ganz, also ich wollte einfach nur Infos haben. Und sie war aber ganz dagegen. Und sie fand, dass ich gar, also viel zu jung war und dass ich mit meinen Freunden darüber reden soll und bla bla bla.
Ja, oder dann auch bei älteren Frauen, das ist ja dann eher so ein Ding von, naja, entweder eher so mitleidig bis hin ins Gruselige gehen. Also mir wurde auch schon gesagt, so Frauen, also prinzipiell alle Frauen, die bis 40 keine Kinder bekommen haben, sind verrückt oder werden dadurch verrückt. Genau, also eine Frau, die so um die 40, 50 nie Kinder bekommen hat und dann vielleicht noch alleinstehend ist, beziehungsweise lebt, das wird von der mehrheitlichen Gesellschaft, glaube ich, schon eher so ein bisschen als spooky oder so Katzentantenmäßig wahrgenommen.
Ja, aber ich meine, es ist ja auch verrückt. Also die hat ja dann quasi im Prinzip nichts von dem gemacht, was ihre Aufgabe war. Also give love to a man, make babies and take care for the family. nun gut, die meisten der eben aufgezählten Fragen bzw. Unterthemen rund ums Thema Kinder werden wir eher so am Rande streifen bzw. kurz in die Erzählungen mancher GesprächspartnerInnen reinhören, da es in Summe einfach wirklich ein sehr umfangreiches Thema ist und wir leider, um alle Perspektiven einzufangen und zu thematisieren, nicht genug Zeit haben und wir auch nicht zu jeder Perspektive eine Interviewpartnerin im Gespräch hatten.
Ja, so viel zur Transparenz. Aber dann lass uns mal starten. Wir können ja einfach ganz traditionsgemäß mit der Frage an dich starten. Ganz locker, ganz easy. Hey, komm erstmal wieder rein. Und ja, Lotte, wie ist es? Wie hältst du es mit dem Kinderthema?
Also, ich antworte einfach mal ganz konkret mit meiner Lebensrealität. Ich habe 3 Kinder und das war so nie geplant und dennoch keine Entscheidung, die ich jetzt rückblickend bereut habe. beziehungsweise wenn dann eher so situativ total übernächtigt oder fertig mit Nerven, dann schon. Aber ja, mein erstes Kind habe ich mit Anfang 20 bekommen und das war schon auch eher krass, weil ich in meinem Umfeld so die Einzige mit Kind war und das Umfeld eher kinderlos war und auch eher so im Partymodus war. Und das war dann schon immer auch so ein bisschen ein Spagat für mich. Also ich würde sagen, früher habe ich meine Mutterschaft eher versucht zu verbergen, um nicht so uncool zu sein, so die Mutti zu sein. Da habe ich zum Beispiel immer den Kinderfahrradsitz vor der Party noch abgeschraubt, damit mich keiner damit sieht. Und ja, ich glaube, so dem Mutterbegriff beziehungsweise dem klassischen Mutterbild hängt einfach so was Negatives an. Also so, als wäre eben eine Mutter nicht viel mehr als genau das, eine Mutter. Und als wäre Sorgearbeit auch was Uncooles. So irgendwie, ja, Mutter eng verknüpft mit dem Bild auch von einer Hausfrau, voll, beziehungsweise der Angst, da irgendwie reinzugeraten in so eine Rolle. Und ja, kurzum, mit Anfang 20 eben die Sorge, dass jetzt Schluss ist mit ungestümer Sehnsucht und wildem Sex und Konzerten und durchzechten Nächten. Und ich wollte, glaube ich, diesem Bild auf gar keinen Fall entsprechen. Und statt so einem festgefahrenen Mutterbild dann aber irgendwie was entgegenzusetzen, habe ich versucht, das eher zu vertuschen. Es gibt sogar einen Freund von mir, also eher ein entfernter Freund, aber trotzdem, der weiß echt bis heute nicht, dass ich Kinder habe. Und das seit 10 fucking Jahren, was irgendwie schon auch absurd ist. Mhm. Aber ja, heute finde ich das schon eher tight und auch stark und finde es schön, Mutter zu sein und finde es schon auch auf eine Art bewundernswert, weil ich einfach auch weiß, was das für eine krasse Arbeit ist. Aber um auch noch was Allgemeines zu sagen, die Entscheidung für die Kinder war trotz aller Abwägungen und Hin- und Herüberlegungen immer auch aus einem emotionalen Impuls heraus, letztendlich. Ja, und du? Hast du da Gedanken zu? Und genau.
Also erstmal hoffe ich sehr, dass dieser Freund von dir bald mal diesen Podcast hört und dann vielleicht ganz verständnisvoll mit dir sein kann und du dieses dunkle Geheimnis in deinem Leben nicht selbst aufdecken musst. Und ansonsten, genau, ich habe keine Kinder vor dir verheimlicht, ich habe tatsächlich keine und habe mein Leben lang immer gedacht, so, ich kriege auf gar keinen Fall Kinder und bei mir ist das tatsächlich so ein bisschen so, dass, also ich schon mehr mit dem Gedanken spiele, aber eigentlich eher, ja, es ist so ein Gedankenspiel und nicht mehr. Und ich schon, ja, diese Entscheidung, glaube ich, ein Stück weit getroffen habe. Mhm. Und aber Kinder halt übelst dolle Liebe. Also ich liebe, also ja, ich liebe es auch mit Kindern rumzuhängen und mir macht der Gedanke, keine Kinder zu bekommen, auf jeden Fall Angst. Das kann ich schon auch sagen. Also gerade was so einen Sinn im Leben geht oder dass man diese Entscheidung irgendwann bereut. Und ich finde es echt krass, als Frau mit dieser Entscheidung konfrontiert zu sein, dass man halt nur ein bestimmtes Zeitfenster hat. Ich finde, das ist, macht einen unglaublichen Druck. Und ich finde es auch krass, als Frau damit also konfrontiert zu sein, aufgrund der Schwangerschaft, aufgrund der Körperlichkeit und auch. Ich habe mir immer gedacht, wenn ich ein Typ wäre, dann würde ich auf jeden Fall ein Kind bekommen wollen, weil ich mir so sicher wäre, dass da die andere Person auf jeden Fall am Start bleibt. Und so ist meine Angst extrem groß, alleine damit zu sein. Mhm. Ja, also prinzipiell glaube ich auch nicht mehr, also gerade nachdem ich auch dich erlebt habe, dass Kinder so ein, also dass die so lebensverändernd sind, also wenn dann eher auf eine positive Art und Weise, aber nicht so, dass man sich damit irgendwas verbaut. Aber ich glaube, ich will gerade noch ein bisschen erwachsener werden.
Ja, ich finde es auf jeden Fall spannend, in diesem Kontext immer mal auch so einen Blick drauf zu werfen. Also weil wir uns ja jetzt auch so befragen, Kinderwunsch, ja nein, wie ist denn das und so. Mal zu gucken, wie das eigentlich auch historisch gewachsen ist, beziehungsweise wie sich das verändert hat. Ist jetzt nicht mega fundiert oder so, aber lass uns doch mal reinhören, was so die etwas älteren Semester, die wir ja auch im Gespräch hatten, dazu gesagt haben.
Ich schiebe auf vieles auf die Pille. Die Leute sind aufgeklärt und wir waren ja gar nicht aufgeklärt groß. Also wir nicht immer in der Schule. Nachher später wurden sie ja in der Schule noch aufgeklärt, aber das haben sie nicht mal bei uns. Also ich bin in der Schule nicht aufgeklärt worden. Und wir waren, wenn das so ist, waren wir dumm. Wir waren wirklich dumm in dieser Beziehung. Und da hattest du immer Angst, haben die immer gesagt, ja, wenn du älter und fort bist, das ja nicht mal was passiert und so weiter und so fort. Und dann kriegst du ein Kind, Geld hat man sowieso alle nicht, wie das so ist und so weiter. Und da war es immer eine schwierige Sache.
Und ich finde, es war einfach damals zu DDR-Zeichen gegenüber heute irgendwie vorgegebener. So, da war das eigentlich, sag ich mal, fast normal, dass man sagt, ja, man geht eben in die Schule, lernt dann einen Beruf oder studiert, egal. und ja, geht dann eine Beziehung ein. Ich meine, auch zu DDR-Zeiten haben nicht alle gleich geheiratet, aber man geht eine Beziehung ein und ja, Kinder gehören einfach eigentlich fast normal zu einer Beziehung dazu. Ne? Man hat da, ich finde, man hat das damals weniger hinterfragt, als es vielleicht heutzutage der Fall ist, dass das mehr hinterfragt wird oder dass man auch mehr vielleicht nach dem günstigen Zeitpunkt guckt, und das verstehe ich auch, weil das halt zu DDR-Zeiten, ja, da war das in rein von beruflichen Dingen für die Frau, war zwar in manchen Dingen vielleicht auch schwerer, aber in den beruflichen Dingen war das einfach klar. Ich habe damals, wo ich schwanger war, noch beim Studium und habe dann meine Diplomarbeit gemacht und war in dem Betrieb dann eine Woche vor Mutterschaftsurlaub. Heutzutage würde dich da gar keiner einstellen.
Also es war so der Weg, den meine Eltern gegangen sind, der da üblich war, frühzeitig, am besten schon mit 20, 18, 19, 20, einen Freund haben, heiraten, Kinder kriegen und dann zusammenbleiben.
Könnte man früher gar nicht anders her.
Ja, also schon auch so ein Ding von, war halt so, gehörte dazu. Das heißt also schon so ein viel vorgeschriebenerer Lebensweg diesbezüglich. Und das heißt auch, dass die Entscheidungen quasi schon vorweggenommen wurden. Und da sind bzw. waren Kinder eben ganz klar ein Teil des Lebens. Das heißt, man hat sich oft keine bewussten Gedanken gemacht, ob man jetzt eigentlich Kinder will oder nicht.
Ja, beziehungsweise auch, wenn man noch weiter zeitlich zurückgeht, Abtreibung war ja gar nicht zu jeder Zeit möglich. Mhm. Und also heute natürlich auch nicht in jedem Fall, mhm, aber vielleicht nochmal anders. Und damit thematisch verknüpft ist ja schon auch so eine sehr mangelhafte Aufklärung. Mhm. Also auch aufgrund von viel stärkerer Scham und Tabuisierung im Hinblick auf Sexualität.
Ja, auf jeden Fall. Und da, ich erinnere mich auch, und es liegt ja noch nicht so lange zurück, dass meine Mutter abgewiesen wurde von wiederum ihrer Mutter. Und das hat sie mir auch später immer wieder gesagt, dass das irgendwie einfach alles noch sehr, sehr, sehr stockig und verklemmt war. Und bei ihrer Mutter wiederum ja noch schlimmer. Mhm. Genau, aber ja, Sexualität war ohnehin vielleicht über lange Zeit auch einfach kein Spaß, sondern eine Fortpflanzungsangelegenheit.
Oder wurde zumindest so kommuniziert, mhm, ne? Also ich meine, unter der Hand war es ja dann trotzdem anders, aber
ja, klar.
Ja, aber auch so Kinder dann halt auch eher eine materielle Notwendigkeit, also so Altersversorgung und so.
Auf jeden Fall das auch. Und ja, so gesehen schon gut, das auch mal als Fortschritt festzuhalten. Ja. Also klar, vieles läuft immer noch richtig mies und unter Zwängen und patriarchalen Strukturen ab. Aber so in der Rückschau ist vieles auch schon von mutigen Kämpferinnen erstritten und erkämpft worden, wovon wir jetzt durchaus auch schon profitieren. Und auch wenn das noch nicht alle Menschen überall betrifft und das sowieso auch immer von der jeweiligen politischen Lage abhängt.
Ja, voll. Ja, und ich meine, erstrittene Rechte müssen immer kontinuierlich verteidigt werden. Und ja, es hört nicht auf, es reißt nicht ab.
Ja, so ist es leider. Aber zurück zum Kinderwunsch. Früher war das also gar nicht mal so unbedingt eine konkrete Frage, sondern gehörte einfach dazu. Und heute ist es vielerorts aber schon eine Frage. Also Kinderwunsch oder kein Kinderwunsch?
Insofern würde ich sagen, beginnen wir doch mal mit Letzterem. Kein Kinderwunsch.
Also, naja, noch vor so, sag ich mal, 5, 6 Jahren war ich auf jeden Fall so drauf wie, hey Kinder, auf gar keinen Fall, habe ich irgendwie keinen Bock drauf und finde ich irgendwie auch, ja, habe ich irgendwie keinen Bezug zu, habe ich keine Lust drauf, ich will irgendwie meine Freiheit genießen und dies und das. Ich glaube, was relativ viele Menschen so unter anderem meiner Generation so mit Mitte 20 hatten und dann ist so die erste mir sehr nahestehende, weil mit mir zusammenlebende Person schwanger geworden. Und dann war das auch erstmal so ein Ding von, oh nee, ey, jetzt nicht mehr rauchen in der Küche und man muss sich so einschränken, man kann nicht mehr so laut sein.
Ich glaube, wir haben schon immer mal so Momente, wo wir drüber reden, weil in unserem Umfeld natürlich alle gerade Kinder haben. Haben aber glücklicherweise immer dieselbe Meinung dazu auch, dass es irgendwie, ich vielleicht noch eher als du, ich finde es immer ganz schön, Kinder um mich rum zu haben. Bin aber super froh, dass die nicht meine eigenen sind. Also insofern ist es zumindest kein Thema für uns, wirklich eigene Kinder zu haben. Und die Entscheidung, keine eigenen Kinder haben zu wollen, war also zumindest für mich relativ früh, weil ich, also glaube ich, zu egoistisch bin und zu viele eigene Sachen auf dem Zettel habe, die ich machen möchte in meinem Leben. Und ich das nicht mit mir vereinbaren könnte, irgendwie Naja, also Kinder darunter leiden zu lassen, dass ich jetzt irgendwie 2 Monate wandern gehen will oder sowas, ne?
Ich finde, das hat überhaupt nichts mit Egoismus zu tun. Das hat eher mit einer Awareness zu tun, die man, oder mit einer Weitsicht vielleicht auch.
Ich glaube tatsächlich, also ich kann mir vorstellen, dass es für mich irgendwann, also dass ich irgendwann drüber nachdenke, wie es gewesen wäre, Kinder zu haben. Wenn ich mir das so jetzt vorstelle, kann ich mir auch vorstellen, irgendwann irgendwas mit Kindern zu arbeiten. Und das würde mir, glaube ich, reichen. So. Also ich habe nicht den Trieb, eigene Kinder zu haben, irgendwie zu sagen, ich möchte jemand großziehen oder sowas. Ne?
DNA.
Ach ja, das geht mir irgendwie ab, glücklicherweise. Und also.
Ich weiß, das war auch, also das hast du auch schon früher gesagt, als wir darüber immer mal geredet haben, und das geht mir auch so. Ja. Also ich habe das für mich gar nicht so klar entschieden gehabt, keine Kinder zu wollen. Das kam eher so ein bisschen mit der Entscheidung, also als wir angefangen haben, darüber zu reden, ne? Also als ich dann diesen Schwangerschaftsabbruch hatte und dann irgendwie immer mal wieder auch darüber geredet wurde, so, da hast du relativ schnell klar gemacht, dass für dich Kinder nicht in Frage kommen. Und ich hatte das gar nicht so, ich hatte da noch nie so richtig mit geplant oder da nie so richtig drüber nachgedacht. Aber für mich war das auch okay, keine Kinder zu haben. Also es war noch nie, ich habe mich nie als Mutter irgendwie zum Beispiel gesehen, so in ferner Zukunft. Oder es war irgendwie nie ein Thema, was super wichtig war. Und als du aber sagtest, du willst keine Kinder, war das auf einmal auf dem Zettel. Und ich habe drüber nachgedacht und habe dann gemerkt, okay, ich brauch auch keine.
Ja, und ich glaube, das ist auch schon so wahrscheinlich einer der häufigsten Gründe, keine Kinder haben zu wollen. Also so dieses keine Zeit und Kraft dafür aufwenden wollen, beziehungsweise halt an der Stelle einfach keine Böcke auf so ein Leben zu haben, welches dann mit viel Bereitschaft zurückzustecken, Bedürfnisse hinten anzustellen und auch Verzicht einhergeht.
Aber es ist sicherlich so auch eine gewisse Einstellung, ob man nun Kinder haben will. Und wenn man sie hat, dann weiß man auch, dass man natürlich von gewissen Dingen auch Abstriche machen muss. Hat aber natürlich auch andere viele schöne Seiten wieder. Wenn man natürlich immer nur denkt, ich muss das und das und das, wo mich die Kinder stören, ich will ständig zur Disco gehen und ins Kino gehen und abends weiß ich nicht, was mit dem Kind wird, dann ist natürlich sicherlich schlecht, sich überhaupt Kinder anzuschaffen.
Ja, das denke ich auch. Dann sollte man vielleicht sich einfach tatsächlich dagegen entscheiden. Aber es gibt ja auch noch ganz andere Gründe gegen Kinder.
Und ich glaube, das ist auch ein körperliches Gefühl. Ich hatte immer Angst, schwanger zu sein. Ich habe 1000 Mal Schwangertests in meinem Leben gemacht und hatte übelst oft so das Gefühl, ich bin sicher, jetzt bin ich schwanger. Und ich hatte Angst von diesem so schwanger sein oder das zu wissen. Und auch ganz oft, also das war für mich immer so ein krasses Angst bei mir. Und ich glaube auch, selbst so mein Körper schwanger zu mich zu vorstellen, das macht mich, also das würde mich so richtig stressen, etwas in mir zu haben, die so im Leben ist und da für diese Person verantwortlich zu sein und mit einem anderen Mensch verbinden zu sein für diese Person. Und ich habe auch echt Angst von dieses auch, was es umrum bedeutet, also dann dieses Kern mit Familie und sich so in ein ganz kleine Ort dann zu sein. Und ich glaube, ich kann mich gar nicht vertrauen, dass ich das für immer, also ich ändere meine Meinung so oft, dass ich mich gar nicht vorstellen kann, ich kann gar nicht mein ganzes Leben ein Mensch lieben, oder ja, also ich glaube, Kinder lieben ist was anderes, aber trotzdem, ich kann gar nicht mehr sagen, so morgen fahre ich doch ganz irgendwo anderen oder mal was anderes.
Ja, das finde ich schon auch ganz relevant. Also das Drumherum, was bei dem Kindergedanken eben mit einhergeht. Also zum Beispiel, sofern man in einer Hetero-Beziehung ist, diese Sorge, in eine klassische Frauen- und Mutterrolle zu geraten und so nur noch die Kümmerin zu werden.
Ja, genau, so wie sie auch gerade sagte, so, ne, die Angst davor, in so eine mögliche Isolation im Rahmen so einer Kernfamilie zu geraten. Und dann, was du vorhin gesagt hast und was sie auch gesagt hat und was ich aber finde, was gar nicht so oft thematisiert wird, so die Angst vor der Körperlichkeit bei einer Schwangerschaft und auch in, ja auch eine Entbindung und so. Das ist auch was ich bei meiner ersten Schwangerschaft so ein bisschen hatte, dass ich das so alienmäßig fand, dass da so ein Leben in mir wächst, was mich dann irgendwann auch so von innen heraus tritt und so.
ja, glaube ich sofort. Und also jetzt, wo wir auch schon an der Stelle sind, können wir vielleicht auch thematisch ganz konkret nochmal den Punkt anschneiden, wie es denn nun ist, wenn Frauen sich dagegen entscheiden, Kinder zu bekommen.
Ich habe auf jeden Fall von Freundinnen so das Übliche, auch von Eltern, und warte mal ab, so, es kommt bestimmt noch. Oder Freundinnen, die dann sagen, bist du dir wirklich sicher und wer kümmert sich denn später um dich, wenn du alt wirst? Ich dann sage, warte mal, wenn das dein Grund ist, Kinder zu kriegen, ist aber auch nicht in Ordnung. Das stimmt denn da nicht so? Ja, also man kriegt schon als Frau natürlich so ein bisschen Druck von außen, aber es hält sich tatsächlich in Grenzen, muss ich sagen. Ich hätte das, also meine Eltern sind sehr, eigentlich schon eher konservativ sozusagen, aber die haben das irgendwie auch gut akzeptiert, so dass es da keine Kinder gibt und kommen ab und zu mal so eine kleine Stichelei vielleicht noch, aber super selten und auch nicht böse oder so. Die haben das schon akzeptiert.
Ich glaube, was mich vor allem Druck, also Angst macht, ist dieses, dass irgendwann so dieses Druck auf einmal kommt und dass ich das mache, ohne richtig zu wollen. Deshalb dachte ich, vielleicht muss ich dieses OP machen, dass ich irgendwann einfach nicht den Wahl habe oder dann kann ich adoptieren oder keine Ahnung, aber dass nicht andere Leute für meinen Körper sich entscheiden können. Genau. Und ja, also das war ja dieses große Überlegen, aber das ist also immer noch ein Prozess und es gibt gerade auch so Interviews mit Leuten darüber und das höre ich gerne. Weil ich finde, es hat für mich auch eine große, also das ist auch eine große gesellschaftliche Frage, weil es hat auch viel mit zu tun, wie man auch leben will und in welches System und das ist gar nicht so eine Anti-Kinder-Haltung und das ist eher, ja, ich will das nicht für mich, aber dann dadurch kann ich auch für andere also mehr auch da sein.
Krass, oder? Also, dass auch die Angst vor dem gesellschaftlichen Druck zu kapitulieren so stark sein kann. Richtig heftig. Und ich glaube auch, dass das ganz, ganz häufig mitschwingt, wenn man dann auch so ein schlechtes Gefühl dazu entwickelt oder sich so ganz viel diese Frage stellt. Und diese Frage überhaupt so ein Riesenthema im Kopf einnimmt.
Ja, und manchmal hatte ich auch den Eindruck, ich weiß nicht, ob so war, aber dass Frauen, die sich gegen Kinder entschieden haben, hin und wieder auch eine leichte Tendenz hatten, sich dann sehr von dem Leben der Frauen, die Kinder haben, so bewusst abzugrenzen und dann auch so ein bisschen angestrengt damit zu sein. Oder dass es manchmal leider auch in so eine, ich will nicht so Anti-Kinder-Haltung sagen, aber so eine leichte Tendenz, dass es dann schon so manchmal war, müssen die jetzt immer dabei sein? Kannst du mal mir mehr Aufmerksamkeit im Gespräch widmen und dann driftest immer ab?
Ja, ich kenne das total und ich kenne es aber auch andersrum, ne? Also, dass Frauen, die keine Kinder bekommen haben oder keine Kinder bekommen, von so Leuten mit Kindern so auch so ein bisschen gejudged werden, also da so ein bisschen dafür so schräg angeguckt werden oder so die ganze Zeit dieses, aber du verpasst da was und also dass so Lebensentwürfe gegeneinander ausgespielt werden.
Was ja irgendwie auch damit zusammenhängt, dass Menschen öfter mal die Tendenz haben, ihren eigenen Lebensentwurf so für sich legitimieren zu müssen und dann aber auch so in Abgrenzung zu anderen zu behaupten und vielleicht kann man an der Stelle mal so eine die Lanze brechen und sagen, Leute mit Kindern und ohne Kindern, es ist irgendwie schön, Kinder mehr mitzudenken und sie vielleicht auch nicht immer so als so eine extra Spezies zu betrachten. Es sind halt Menschen und die können genauso nervig und cool sein wie Erwachsene auch.
Ja.
Und auch zu sehen, dass die eben auch Teil des Lebens der Person mit Kindern sind und andersrum ein Leben ohne Kinder abzuwerten oder überhaupt in irgendeiner Form zu werten und vielleicht mal generell weniger zu werten. Aber genau, was Sie und was auch du gerade sagtest, dieser gesellschaftliche Druck ist einfach massiv. Und was sie aber gerade am Ende noch meinte, in dem Auszug, den wir gerade gehört haben, das fand ich auch einen ziemlich schönen Gedanken. Ja. So. Also, dass man einfach ohne Kinder mehr für andere da sein kann. Und das jetzt gar nicht aus dem Gedanken heraus, dass man sich gefälligst ja immer um irgendwen zu kümmern oder da zu sein hätte, sondern weil zwischenmenschliche Beziehungen einfach zentrale Relevanz in unser aller Leben haben und es schon einfach auch schwieriger ist, andere Beziehungen wie zum Beispiel Freundinnenschaften oder so so zu pflegen, wie man es gerne würde, wenn man nebenher noch Kinder hat.
Ich finde auch, das verteilt die Kapazitäten einfach ganz gut. Mhm. Ja. Und ja, also ich meine, klar, ne, wenn man sich den Kinderwunsch erfüllt hat, verändern sich häufig die Prioritäten und die zeitlichen Möglichkeiten, mhm, was andere Beziehungen betrifft. Also auf jeden Fall muss, mhm, ja auch sein, weil da ist jemand abhängig von dir. Ja. Und ich würde sagen, es ist jetzt direkt die Überleitung zum Thema Kinderwunsch.
Vielleicht hören wir da zunächst mal bei den InterviewpartnerInnen rein, die von ihrem unerfüllten bzw. bisher unerfüllten Kinderwunsch berichtet haben.
Hätten wir auch gerne gehabt, hat nicht funktioniert. Und dann war es so, dass wir so ein bisschen so, weiß ich nicht, echt so Mund abputzen, einmal Kopf schütteln, sagen, schade. Aber ja gut, das Leben ist trotzdem schön. Also ich kenne so viele Frauen, Paare, aber es sind doch meist die Frauen, die Kinder haben möchten, bei denen klappt es nicht. Und die sind so unglücklich. Das ist richtig schlimm, was da teilweise passiert, als ob es nichts anderes im Leben gibt. Ich kenne Frauen, die haben alles Mögliche unternommen, um Kinder zu bekommen, haben dann auch Kinder bekommen, sind dann aber auch nicht unbedingt glücklicher geworden, obwohl sie die Kinder hatten. Und echt gar nichts gegen Kinder. Kinder sind ganz wundervoll, ne? Aber das war uns beiden klar. Deswegen lassen wir uns jetzt nicht die Freude am Leben nehmen und können viele andere Sachen. Dafür können wir andere Sachen machen, die wir nicht machen könnten, wenn wir Kinder hätten. Mhm. Klar. So, auch schön.
Voll.
Auch schön und ist super, aber wir hätten gerne welche gehabt. Und ich glaube, das wäre auch ganz schön gewesen. Das hätte auch ganz gut gepasst.
Ja, das Thema unerfüllter Kinderwunsch, Fehlgeburten, mhm, nicht schwanger werden etc. stelle ich mir sehr, sehr heftig vor. Mhm. Also vor allem, wenn es keinen Raum oder kein Verständnis dafür gibt, darüber zu sprechen, wie es einem damit geht und wie weh das tut.
Und dann beschäftigt man sich mit diversen Inseminationsformen und so weiter und probiert es dann alles aus und dann klappt es halt nicht. Und dann probiert man es wieder und wieder und wieder und wieder und dann überprüft man seinen Zyklus und dann misst man die Temperatur und dann trinkt man irgendwelche sinnlosen Tees und dann liest man im Internet vor. Und das ist irgendwie voll das krasse Thema, wo ich finde, dass man da so ein bisschen allein gelassen wird damit. Also das ist eh, finde ich, ein Punkt, den ich gern kritisieren würde, dass man sowohl zu Beginn der Schwangerschaft als auch wenn man sich für Kinder entscheidet, einen Kinderwunsch hat, vielleicht auch keinen Kinderwunsch hat, dass ich das Gefühl habe, man tauscht sich so wenig darüber aus und ich irgendwie im Internet von Leuten lese so, hey, ich hatte eine Fehlgeburt, aber ich kann mit niemandem darüber reden, außer mit meinem Partner. Und ich denke immer so, hey Leute, redet doch miteinander. Also wenn ich eine Fehlgeburt habe oder eine Abtreibung, dann wissen doch auch meine Friends, dass es mir schlecht geht. Also oder die Leute, die mir am nächsten stehen und mit denen will ich doch darüber sprechen. Und wenn ich einen Kinderwunsch habe und es nicht klappt, dann erzähle ich das auch meinen Friends und rede darüber. Und über das darüber reden merkt man dann so, hey, irgendwie immer noch sau tabuisiert. Und warum eigentlich? Also warum sprechen wir nicht darüber? Warum sprechen wir irgendwie nicht feministisch darüber, emanzipatorisch und so weiter? Und klicken uns dann durch irgendwelche beknackten Internetforen, wo man sich nur noch viel, viel mehr verrückt macht, weil man gefühlt auch gar keine Person kennt, der es so geht, wie es einem selber geht, weil so wenig Leute darüber reden und das total im Privaten stattfindet, habe ich zumindest selber den Eindruck und auch die Erfahrung gemacht. Und da würde ich echt sagen, ey, raus, raus aus diesem Verhandeln in dieser Zweierbeziehung, was ich oft höre, und einfach das irgendwie mehr miteinander besprechen.
Ja, also ich denke, dem können wir uns eigentlich nur anschließen. Mhm. Und vielleicht leitet es sich ja jetzt auch ganz gut über, da wir gerade beim Thema emanzipatorische Gespräche zum Kinderwunschthema führen sind. Die Planung, also was, wie, wo und mit wem eigentlich? Schwangerschaft, Entbindung, Stillen oder Flasche, Arbeitsteilung, ja, weiterhin den Interessen nachgehen und, mhm, pipapo, da gibt es so viele Themen, die sich beim Kinderwunschthema anschließen, auch in den Gedanken, die man sich dann so vorab oder während der Schwangerschaft macht, ja, und diese ganzen Themen werden meistens in der Beziehungskonstellation besprochen, innerhalb derer man sich für die Kinder entschieden hat, wie auch immer diese Konstellation dann aussieht.
Ja, außer man ist allein und entscheidet sich trotzdem dafür, beziehungsweise plant es von vornherein allein oder man entscheidet sich dafür und ist dann auf einmal allein.
Ja, stimmt. Das wird vor allem in der zweiten Kinderfolge spannend, weil wir da auch einen sehr, ich sag jetzt mal, speziellen und schönen Fall, wenn man so will, im Gespräch haben. Aber dazu mehr dann in der nächsten Folge. Erstmal nochmal zurück zum Thema Konstellation. Egal wie progressiv so das Milieu oder die Bubble, in der wir uns bewegen, ist, die Zweier-Hetenbeziehung, also kurz die gute alte Kernfamilie, ist schon nach wie vor das Hauptmodell, also die häufigste Konstellation, in der Menschen weltweit Kinder bekommen und sich für Kinder entscheiden.
Ja, ist so.
Mhm. Das heißt aber vor allem auch, dass wir in diesem Modell eben viele dieser emanzipatorischen Gespräche und Transformationsprozesse führen und durchlaufen müssen. Und das ist wirklich eine super wichtige Angelegenheit und dort muss wirklich viel besprochen und ausgehandelt werden. Und da brauchen wir auch noch ganz viele coole Vorbilder, denke ich.
Alle Bedürfnisse sind berechtigt, sie sind da und sie sind jetzt irgendwie, und dann verhandeln wir die eben und gucken halt, wie weit können wir Bedürfnisse zum Beispiel nach, weiß ich nicht, körperlicher Begegnung mit anderen Leuten oder wie viel Freizeit habe ich alleine oder so. Die sind dem halt so ein Stück weit untergeordnet, sodass es halt immer irgendwo zu einem Kompromiss kommt, mit dem wir beide aber gut leben können. So, das ist so irgendwie die Kommunikationsstrategie, die wir fahren, und ich glaube, die fahren wir ganz gut.
Yeah, reden, 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 reden.
Ja, und das sollte auch schon der Ausblick und Teaser auf die nächste Folge sein, in der wir uns dann nahezu ausschließlich angucken, was denn eigentlich passiert, wenn Beziehungen, vor allem eben Hetero-Beziehungen, Kinder bekommen. Also was ändert sich dann? Warum trennen sich so viele? Sind wirklich die Kinder die Gründe für die Trennungen oder was ist da eigentlich los?
Ganz genau. Und da werden auch die Konstellationen nochmal ganz konkret eine Rolle spielen. Unterschiedliche Beziehungsmodelle, innerhalb derer man Kinder bekommt. Mhm. Es wird um Erfahrungen gehen, es wird auch um Erziehung gehen und eben dann das Verhältnis zwischen Eltern und Kindern. Oder was du auch am Anfang dieser Folge sagtest, was, wenn das eben nicht die große Erfüllung ist, sondern eben auch viel Zerwürfnisse und Entzweiungen und Probleme mit sich gebracht hat, die nicht vorabsehbar gewesen sind. Und am Ende schon auch die Frage, gibt es einen Way out? Also was können wir berücksichtigen und anders machen und so weiter und so fort beim Thema Kinder, wenn wir Kinder bekommen wollen?
Das alles natürlich wieder in absoluter Tiefe und Breite. Genau, es wird also spannend. Schaltet rein, seid dabei, teilt, sprecht drüber und schiebt auch gerne mal wieder ein paar Radatten für die Corona-geplagte Revolte rüber.
Ganz genau. Und ganz wichtig an dieser Stelle, tragt euch jetzt, also wirklich jetzt ein, holt euren Kalender raus, der 12.3. Das ist nicht der kommende, sondern der Samstag darauf. Das heißt, der Samstag in anderthalb Wochen, 20 Uhr, der 12.3.
Wir werden in Präsenz und online, crazy, crazy future shit, auf der Bühne sitzen.
Wir werden über uns und euch und über die Welt sprechen.
Wir hoffen, dass bisherige Staffel-InterviewpartnerInnen sich dazuschalten werden.
Und wir freuen uns, mit euch ins Gespräch zu kommen, auch gerne bei einem Gläschen mit oder ohne Alk.
Live und in Farbe, die Revolte geht auf Tour. Erste Station, Döbeln, Café Courage.
Den Link schicken wir euch auf jeden Fall noch über den Revolte-Kanal, beziehungsweise laden wir, sofern jetzt wirklich in den nächsten Tagen, innerhalb der nächsten Woche die Homepage online geht.
Ja.
Es ist eine verzwickte Angelegenheit und ähnelt ein bisschen dem Berlin-Brandenburg-Flughafen-Problem, aber es ist wirklich bald soweit.
Ja.
Und wir geben euch, wie gesagt, den Link nochmal durch. Kommt gerne vorbei. Wir freuen uns über jede und jeden, die da sind, mit denen wir auch ins Gespräch kommen können. Wir freuen uns aber genauso, wenn ihr euch online dabei schaltet und euch dann auch rege am Gespräch beteiligt oder die Gelegenheit nutzt, uns Fragen zu stellen.
Und weil wir jetzt so lange nicht am Start waren, nächste Folge, nächste Woche. In diesem Sinne, macht's gut und bis bald.
Bis denn. Beziehung. Die kleinste Zelle der Revolte. If you see me coming, better step aside. Lord of men did, Lord of men died. Staffel 3 einer Podcast-Reihe von Eva Weber und Lotte Damm. Another day older and deeper in debt. Then Peter, don't you call me, 'cause I can't go.